Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Wonderland, Wonderland, im Jingle Bells, keine Ahnung. Ich kann es nicht, aber ich starte einfach mit einem Merry Christmas, ihr Lieben. Wir haben Weihnachten, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich hoffe, dass ihr diese Zeit so verbringt, wie es sich für euch am besten anfühlt. Ich weiß, Weihnachten kann eine ganz schön taffe Zeit sein, vor allem emotional. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr euch selbst damit beschenkt, auf euch aufzupassen, Grenzen zu ziehen und im nächsten Jahr immer den Rat befolgt, den ihr eurer besten Freundin oder eurem besten Freund mit auf den Weg geben würdet. Das ist ein super Tipp meiner Therapeutin und das klappt bei mir, ich wollte gerade sagen, schon seit 8 Jahren. Naja, das jetzt nicht unbedingt, aber immer mal wieder. Diese Folge wird auch ein ganz schön emotionales Ding. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich Unterstützung dabei habe. Und zwar von Anina, Spiegelredakteurin, authentischster Sonnenschein und mein Feminist Book Buddy. Anina und ich haben uns 2017 während ihres Praktikums bei Gala kennengelernt, wo ich damals Redakteurin für Mode und Beauty war. Ich schätze Anina für ihre Offenheit, Klarheit und dafür, dass sie mir gerade eine Brezel mit ins Studio gebracht hat. Nein, eigentlich wollte ich sagen, dass sie mir sofort zugesagt hat, als ich sie gefragt habe, ob sie mit mir diese Folge aufnehmen möchte. Ein kurzer Triggerhinweis an dieser Stelle. Anina und ich sprechen heute über sexualisierte Gewalt und Magersucht. Wie immer starten wir mit meinen Buddy Notes, die dieses Mal eine Kurzgeschichte sind, die von Weihnachten 2015 erzählt. Und zwar war das 2 Monate, bevor ich mit meinem lebensbedrohlichen BMI in die Klinik kam. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone-Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes. Ich höre Omas Schluchzen aus der Küche. Jeder ihrer Schniefer bohrt sich tiefer in mein Herz. Ich weiß, sie weint wegen mir und ich kann nichts dagegen machen. Ich sitze nebenan am gedeckten Esstisch, zusammen mit meiner Familie, die perplex versucht, die Komplexität der letzten Minuten zu verstehen. Als Oma plötzlich aufstand und flehend sagte, sie hätte doch all das gemacht, was ich so liebe. Rotkohl, Kroketten, die braune Bratensoße, Germknödel, Pfirsiche gefüllt mit Preiselbeeren. Warum kannst du denn nicht essen? Wenigstens heute, es ist doch Weihnachten, da zählen Kalorien nicht. Ich starrte stumm auf meinen Teller, den ich mit zitternden Händen befüllt hatte, um wenigstens so zu tun, als würde ich essen. Vielleicht zählten die Kalorien selber nicht. Ich aber zählte sie. Jede einzelne. Ich sah keine Pfirsiche, ich sah Fruchtzucker. Ich sah keine Kroketten, ich sah Kohlenhydrate. Ich sah keine Bratensoße, ich sah 524 Kalorien. Und ich sah, wie sich die Augen von Oma hinter ihrer Brille mit Tränen füllten, bevor sie ihre weiße Serviette fallen ließ und in die Küche ging. Niemand am Tisch sagt etwas. Die Stille dröhnt in meinen Ohren. In meinem Kopf schreien sich verschiedene Stimmen an. Brüllen mich an, ich solle jetzt bloß nicht einknicken. Wenn du jetzt eine Krokette isst, bist du wieder bei Tag 0 ohne Kohlenhydrate statt bei Tag 851. Willst du das alles einfach so hinwerfen? Eine andere Stimme fleht mich an. Du wirst schon nicht explodieren, nur ein kleiner Haps. Ein nächster Schluchzer dringt durch die Küchentür, dringt durch mein Herz, scheint es zu zerreißen, scheint mich zu zerreißen. Warum kann sie denn nicht? Wimmert Oma verzweifelt. Ich will es ihr erklären, ich kann es nicht erklären. Mein Blick verschwimmt, meine Augen füllen sich mit Tränen. Oma und ich, wir weinen gemeinsam. 10 Jahre später sitze ich hier im Studio und spreche zum ersten Mal die Antwort aus, die ich damals nicht sagen konnte. Oma, diese Folge ist für dich. Die Antwort auf deine Frage, warum kann sie denn nicht? Einmal schlucken, einmal durchatmen. Anina und ich haben gerade schon ein bisschen das Näschen ausgeschnuppt, die Tränen getrocknet. Anina, hi.
Was eine Ankündigung.
Oh mein Gott, ja, ich habe auch gerade gedacht, wow, ich starte hier in richtig schöne Weihnachtsstimmung mit dir rein.
Ja.
Wie geht es dir? Nicht jetzt, also vielleicht erzähl was, wie ging es dir, bevor ich die Buddy Notes gelesen habe?
Nein, mir geht's wunderbar. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin froh, dass wir das zusammen machen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und wir kommen da durch.
Wir kommen da durch. Frage Nummer 1. Welchen Körperteil, Anina, schätzt du am meisten an dir?
Mir ist aufgefallen, dass das echt gar nicht so eine leichte Frage ist, weil man sehr viel oder, nee, Mann ist falsch, ich sehr schnell in sowas komme wie, ah nee, das gefällt mir echt doch nicht so gut. Oder, wenn ich das jetzt lobe, das kommt ja total doof. Also es hat mich in eine wirklich große Diskussion mit mir selbst gestürzt. Aber ich habe was gefunden und tatsächlich würde ich sagen, ich mag meinen Mund am liebsten. Ich finde den nämlich schön und ich finde, damit zu sprechen gefällt mir, damit zu lachen gefällt mir. Und das ist, glaube ich, ein gutes Körperteil.
Zweite Frage. Du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, dass es zwischen euch so richtig funkt und ihr euch wohlfühlt?
Ja, das war ein bisschen leichter. Ich würde ihn wahrscheinlich zu meiner Lieblingsbeschäftigung einladen und das ist bei mir zu Hause mit allen Freunden, die ich habe, zu brunchen und den ganzen Tag zu verbringen. Und wenn es besonders gut läuft, dann geht das Ganze 10-12 Stunden und dann kann man gucken, ob es vibet.
Oh mein Gott, wir hatten vorm Habitat so ein geiles Brunch bei euch.
Genau so die
Richtung. Wo Marc auch noch aufgelegt hat mit Daniel.
Genau die Richtung.
Habe ich auch sehr geliebt. Wir hatten viel Cremant, wir hatten gute Musik, wir hatten Sonnenschein.
So.
Das war so schön. Und die dritte Frage, die werde nicht ich stellen, sondern die wirst du mir jetzt ja stellen. Weil an dieser Stelle drehen wir den Spieß um und du moderierst.
Da möchte ich mich mal direkt auf deine Buddy Notes beziehen, die wir ja gerade alle gehört haben. Und um das große Thema dieser Folge, nämlich das Warum. Und jetzt kann ich das Wort nur nochmal wiederholen, aber erstmal dazu. Warum ist dir das so wichtig, über Ursachen von Magersucht zu sprechen und nicht nur über die Krankheit und wie sie sich äußert an sich?
Mir ist das super wichtig, über Ursachen zu sprechen, weil ich damals selber mit echt vielen Missverständnissen konfrontiert wurde. Vor allem habe ich immer wieder dieses Narrativ gehört, es ginge ja nur um Schönheitsideale. Ich wolle ja nur aussehen wie ein Topmodel. Und genau diesem Missverständnis möchte ich eigentlich ein Ende setzen. Denn ja, klar, Schönheitsideale und der Druck, den sie auf uns ausüben, sind real. Und sie sind auch nicht zu unterschätzen, wenn wir über Essstörungen sprechen. Aber sie sind auch irgendwo nur ein Trigger oder ein Verstärker und nicht diese eine Ursache. So, also eine Magersucht ist einfach eine komplexe Erkrankung, die sich einfach aus ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammensetzt.
Also ich bin ja nicht als Betroffene heute hier, sondern als Freundin, die mit dir darüber spricht. Aber wenn du gerade so sagst, dass es sich ein komplexes Krankheitsbild zusammensetzt, dann stelle ich mir das ein bisschen vor wie so eine Art Puzzle, wo die Teile dann irgendwie aufeinander kommen. Kann das sein oder laufe ich da jetzt in eine ganz falsche Richtung?
Du läufst in die absolut richtige Richtung und ich glaube, das ist echt ein Puzzle so mit 1000 Teilen. Also nicht dieses mit 3 Jahre plus oder so, da steht dann glaube ich dann eher schon drauf, keine Ahnung, 16 Jahre plus. Also es ist ein kompliziertes Puzzle, aber wir können das ja mal zusammen so ein bisschen zusammenpuzzeln. Also ein Teil sind zum Beispiel genetische Faktoren. Also man weiß zum Beispiel durch Studien, dass genetische Faktoren etwa 50-60% der Risikos ausmachen können, an einer Magersucht zu erkranken. Das ist jetzt nicht, weil man irgendwie eine Magersucht erbt, so, sondern man kann verschiedene Veranlagungen mit auf den Weg bekommen, wie zum Beispiel einen empfindlichen Serotoninhaushalt, der wiederum eine Essstörung bedingen kann. Und dann haben wir noch ein Puzzleteil, das sind soziale Faktoren, also in welchem Umfeld wachse ich auf, was sind da gerade für familiäre Dynamiken am Gange. Und dann, und ich finde, das ist so ein Puzzleteil, darüber kann ich, glaube ich, am meisten reden, weil das mich irgendwie so, weil es um die Persönlichkeit geht, und zwar Persönlichkeitsfaktoren. Das ist ein riesen Puzzleteil auch und das sind ja auch nicht nur eins, sondern mehrere, weil ich glaube, wäre ich selber damals oder wäre ich selber nicht ein super perfektionistischer Mensch, ein super disziplinierter Mensch, ehrgeizig und keine Ahnung, alles muss immer mega tipptopp sein. Ich gucke immer auf kleinste Details. Also ich meine, eine Magersucht, ganz ehrlich, ich habe ja zum Schluss um Grammzahlen gekämpft. Also man muss so dieses super fokussierte, fast schon rigide haben, um eine Magersucht zu entwickeln. So, und dann setzt sich langsam dieses ganze Puzzle zusammen zu einer Magersucht.
Das muss ja ein permanenter Stress in dir gewesen sein, diese ganze Beobachtung auf dich zu lenken, diese Details im Blick zu behalten, jetzt fernab von den Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, aber alleine so diese Selbstdisziplin, die ja auch in so vielen Teilen auch wahrscheinlich dein Vorteil ist und deine Gabe, die dich dann so mitgenommen hat.
In meiner Magersucht, ich weiß nicht, ob ich da gelacht. Ich war dauerhaft ja gestresst, habe mich selber unter Druck gesetzt. Da gab es keine irgendwie Freiheit, mal nach links und rechts zu gucken und mal durchzuatmen. Es war nur geradeaus preschen. Wie gesagt, mit diesem Perfektionismus, mit dieser Disziplin. Und ganz ehrlich, wenn man Hunger hat, hat man auch, also hangry 24/7.
Aber wenn das auch so persönliche Faktoren sind, die damit reinspielen, die man haben kann oder eben nicht, die man vielleicht auch in manchen Teilen trainieren kann oder eben nicht, dann klingt das ja fast so, als könnte nicht jeder magersüchtig werden, wenn ich das jetzt so aus deinen Gedanken raushöre, dass das so ein Verstärker ist zumindest von dem, wie auch die eigene Persönlichkeit mit reinspielt, unabhängig von den Schönheitsidealen, die gerade gelten oder anderen Erfahrungen, die man gemacht hat.
Also ich glaube, eine Magersucht ist nur eine Form von vielen, mit der unsere Psyche zeigt, dass sie leidet. Also meine Psyche war damals auf jeden Fall am Boden und wollte mir sagen, hey, hier stimmt was nicht. Und dann stelle ich mir sie immer so ein bisschen vor, wie der Irrwicht aus Harry Potter. Das ist, ich glaube, in Magie für dunkle Künste. Der Irrwicht sitzt im Schrank und man stellt sich davor. Und dann kommt der Irrwicht als deine größte Angst raus. Und also meine Magersucht war nicht meine größte Angst. Aber ich glaube, dass meine Psyche genauso wie ein Irrwicht gecheckt hat, vor dem Schrank oder da draußen steht Tabea und die hat das und das erlebt. Die ist in diesem und diesem Umfeld groß geworden und die ist so und so. Und dann ist sie quasi mehrere Formen durchgegangen und hat sich für die Magersucht entschieden, weil es bei mir eben am besten passt. Also wie gesagt, ich bringe viele der typischen Persönlichkeitsmerkmale mit. In meinem beruflichen Umfeld hatte ich mit vielen Schlankheitsidealen zu tun und ich bin genetisch in Anführungszeichen, vorbelastet. Genau, und ich glaube einfach, dass meine Psyche dieses ganze Puzzle auch zusammengesetzt hat und dann gesagt hat, wir nehmen die Magersucht. Und ich glaube, hätte ich jetzt zum Beispiel, wäre ich anders groß geworden, würde ich anders ticken, dann hätte sich meine Psyche wieder irrwicht halt was anderes überlegt. Vielleicht eine Depression, Angstzustände, Zwänge oder eine andere psychische Störung.
Und das Umfeld hast du gerade auch schon angesprochen und du hast ja auch schon mehrfach gesagt, du kommst irgendwie aus dem Modebereich, du warst da lange und viel unterwegs. Würdest du sagen, dass diese Art zu sein oder diese Bilder zu leben, die du da viel gesehen hast, dich darin bestärkt haben?
Also das Aussehen ging gar nicht darum, dass ich schön sein wollte, sondern eher besonders wenig und besonders unweiblich. Also es ging wirklich nicht um Schönheitsideale. Was es aber natürlich mein Umfeld oder diese, nicht mein Umfeld, aber die ständige Beschäftigung mit superschlanken Models, habe ich am Anfang schon gesagt, das kann sowas verstärken. Und ich bin mir sicher, das hat es bei mir verstärkt. Ja. Aber, ich meine, wenn ich jetzt gucke, wir waren ja mehrere Frauen in der Redaktion, du warst auch da, du bist nicht magersüchtig geworden. Also kann es nicht allein der Job irgendwie gewesen sein. Wie hast du denn so einen Umgang damit gefunden? Oder hast du das überhaupt bewusst wahrgenommen, dass du dich eigentlich den ganzen Tag viel mit schmalen Körpern, oft weißen Körpern auch irgendwie, also ich meine, wenn wir auf den Red Carpet gucken, mittlerweile sieht es da auch schon anders aus, aber als wir dort gearbeitet haben, war es ja schon noch gängige westliche Schönheitsideale.
Ja, also jetzt unabhängig auch von diesem Job, glaube ich total, dass ich bin gar nicht frei von Gedanken, wie sehe ich aus, wie lässt mich diese Hose wirken. Und da sehr jetzt auf das Spiegelbild bezogen und auf meinen Umgang mit meinem Körper. Ich meine, wir haben vorhin über diese Frage gesprochen, die du gestellt hast mit dem Körperteil, die mich ja auch nochmal total angeregt hat. Sie hat mich auch aufgeregt, aber nein, die mich eher angeregt hat, darüber nachzudenken, was ich denn schön finde und warum ich das sagen kann oder wahrscheinlich auch nicht also da habe ich schon noch mal viel drüber nachgedacht und ich bin überhaupt nicht frei davon. Und ich glaube, so diese Betrachtung von vielen Körpern auch genau darauf gerichtet, die macht natürlich was mit einem. Ich kann mich auch noch, das war jetzt nicht unsere Arbeit, aber an eine andere Bilderstrecke in einem anderen Magazin erinnern, die hieß immer, wem steht's besser? Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Ja.
Und da war dann auch viel so dieses, ja, wer sieht einfach darin besser aus? Und es waren immer die schlankeren Personen. Und das ist natürlich super problematisch und super schmerzhaft. Und ich glaube, frei sind wir davon nicht und ich auf jeden Fall auch nicht. Nee.
Ich überlege gerade, hast du noch so einen richtigen Fangirl-Moment eigentlich in Erinnerung?
Ja, super viele. Ich muss mal überlegen. Also ich glaube, also mein absolutes Highlight, ich bin ja eine Royal Maus und Fan von vielen Royalen dieser Welt und vor allem den europäischen Adelshäusern. Und ich habe mal Prinz Haakon getroffen. Und das war, glaube ich, das ist Norwegen, genau, auf einer Veranstaltung in Berlin. Und das war, glaube ich, eins meiner ganz großen Highlights. Das muss ich zugeben. Der Fall könnte jetzt hier nicht größer aufgemacht werden, aber ja, ich glaube, das ist schon das, was mir am allermeisten bedeutet hat.
Das ist so witzig. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, so ein Hollywood-Star. Aber okay, ist natürlich auch eine totale Faszination, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil Royals sind ja eigentlich wie so eine Daily Soap, ne?
Ja, und der stand direkt da vor mir, der hatte so einen riesen Stab an Leuten dabei, das war schon mega beeindruckend. Und dann hat er mir zugezwinkert, weil ich wollte natürlich eigentlich versuchen, ein Foto zu machen. Deshalb daran bin ich gescheitert, aber ja, er hat mir zugezwinkert und hat wenigstens so getan, als ob er es gerne gemacht hätte und es einfach nur nicht ginge. Ja, ich bleibe mal in dem Glauben.
Also hast du jetzt kein Foto?
Nee, nur von ihm, nicht mit ihm zusammen, nee.
Okay, oh, schade.
Ja, ja, das ist wirklich schade.
Oh Mann, weil das hätte doch jetzt irgendwie auch schön an der Wand hängen können.
Das würde ganz sicher an der Wand hängen.
Wenn wir schon gerade von Harry Potter gesprochen haben, also wirklich weiche Knie habe ich damals bekommen bei Helena Bonham Carter.
Das ist aber auch krass.
Oh, ja. Das ist die böse Hexe für alle, die jetzt gerade nicht wissen, wer Helena Bonham Carter ist. Also in Harry Potter und dann aber auch noch in ganz vielen Tim Burton Filmen. Oh mein Gott, diese Frau, die
aber
stand vor
mir. Aber als Bellatrix schon Peak-Rolle.
Was?
Ja.
Ich krieg gerade richtig Gänsehaut.
Ich auch.
Oh, die ist so genial, die Frau.
Ja.
Und, wen ich auch sehr zauberhaft finde, ist ja Heidi Klum.
Ey.
Und ich habe auch eine Erinnerung an sie. Das Ding ist, oh Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ja, das ist jetzt ein bisschen ironisch, ne? Ja.
Also ich hatte ein Shooting mit ihr. Ich glaube, das war am Privatjet von Mesut Özil. Ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber ich streue jetzt einfach mal Gerüchte. Wir waren in Frankfurt, es war irgendwie Muttertag, schon ein paar Jahre her. Und es war noch ihre Tochter Leni da, die dann immer ihre High Heels irgendwie angezogen hat. Und dann hat sie aber ganz süß gesagt so, Leni, du bist noch zu jung. Ich glaube, da war Leni 11 oder so. Also ist eine Weile her. Ja, ist eine Weile her.
Also das ist jetzt aber halt wirklich ironisch. Ich habe das gerade so aus dem Bauch raus gesagt, aber Heidi Klum, ich meine, die steht ja jetzt wirklich auch oft in der Kritik, dass man ihr vorwirft, Schönheitsideale richtig fest zu zementieren und auf größter Bühne junge Frauen und Mädchen teilweise auch noch auseinanderzunehmen und wenn wir über auf Körper reduzieren sprechen. Ich hoffe, da hat sie ein bisschen Gnade walten lassen.
Über meinen Körper haben wir eigentlich gar nicht gesprochen, wir haben über meine Haare gesprochen. Also wenn Heidi Klum etwas bei mir bewirkt hat oder irgendwie beeinflusst hat, dann ist es meine Haarfarbe. Weil ich war früher wirklich Daniela Katzenberger-Style platinblond.
Und dann hat sie dich ins Umstyling geschickt, oder
sie
was?
Sie hat mich quasi ins Umstyling geschickt.
Oh,
also
Gott.
Ich stand neben ihr und sie meinte so, du bist ja echt, also du bist ein sehr, sehr schönes Mädchen, aber warum ist das mit deinen Haaren so? Und ich habe sie angeguckt und war so, hä, wir haben doch die gleiche Haarfarbe. Weil ich dachte wirklich, dass ich ihre Haarfarbe habe. Und sie hatte so ein Honigblond. Und ich habe halt, also keine Ahnung, vielleicht kennen das Menschen, die auch mal ins Soli gehen oder irgendwie auch blondieren. Irgendwann sieht man nicht mehr, man will immer blonder werden und man sieht nicht mehr, wie blond man schon ist. Und ich dachte wirklich, ich hätte ihre Haarfarbe. Und wir haben ein Foto zusammen gemacht und sie zeigt mir dieses Foto. Und Leute, wenn ihr das sehen wollt, googelt meinen Namen. Es ist leider das Erste, was bei der Google-Bildersuche erscheint. Ich sehe Horror aus. Meine Augenbrauen habe ich mir an dem Morgen nicht selber gemalt. Nun gut, meine Haare, Hölle. Und da habe ich gesehen, fuck, also mein Haar ist schlimm. Deswegen, also mein Körper, ich habe danach nicht gedacht, ich muss jetzt abnehmen oder irgendwas. Ich habe gedacht, scheiße, ich brauche einen Friseurtermin.
Also Leute würden dafür viel, viel Geld bezahlen oder sich ins Fernsehen stellen, damit sie eine Umstyling-Anleitung von Heidi bekommen. Aber es ist ja gut, dass es nur die Haare waren.
Es waren die Haare. Es blieb bei der Anleitung, weil ich bin dann halt zu meinem Friseur.
Ja. Und sie hat dich Mädchen genannt. Also das ist ja schon ziemlich iconic.
Mädchen,
ja, genau.
Ich bin eins ihrer Mädchen.
Du bist eins ihrer Mädchen.
Ja.
Ja.
Die Buddy-Fragen. Was ihr mich auf Instagram fragt. Dann habe ich über die letzten Wochen ja immer mal wieder Fragen von euch gesammelt. Und eine davon, die hat eigentlich mich auch zu dieser Folge inspiriert. Und zwar möchte Lisa wissen, gab es einen Grund für deine Magersucht und wenn ja, welchen? Also ein paar Ursachen habe ich jetzt ja schon genannt. Also ich sage mal so die Hintergrundinfos, die sich der Irrwicht anguckt, um zu entscheiden, welche Form er annimmt. Und dann gibt es aber noch daneben die Ursachen, aber auch noch die Auslöser. Das ist, ich nenne es jetzt mal wie so ein Startsignal für den Irrwicht, wann er aus dem Schrank springt und sich verwandelt. Also eine konkrete Situation oder ein Ereignis, die diese Störung akut machen. Und auch das war bei mir ein Puzzle. Und zwar ist einmal mein bester Freund nach Berlin gezogen. Wir haben unsere WG aufgelöst. Ich habe mein Studium beendet. Ich wusste nicht so ganz, wie es weitergeht. Und irgendwie haben mir ganz, ganz viele Ereignisse das Gefühl gegeben, dass ich die Kontrolle komplett verliere. Und deswegen fällt mir diese Folge auch so schwer, weil ich darüber eigentlich selten spreche, gar nicht spreche. Und dann habe ich sexualisierte Gewalt erlebt. Und ab da ging mein Gewicht dann rapide runter. Also da kam der Irrwicht dann wirklich als Magersucht aus dem Schrank.
Kann mir nur versuchen vorzustellen, wie schwer das ist, das nicht nur auszusprechen, sondern sich das auch über die Jahre vermutlich immer mehr bewusst zu machen, es sich überhaupt bewusst zu machen, aber das auch jetzt in so ein Mikrofon zu sprechen. Du hast gerade gesagt, dass du sexualisierte Gewalt erfahren hast. Möchtest du mehr reingehen in das, was du erlebt hast?
Also mir fällt das immer schwer, da reinzugehen und ich möchte auch irgendwie gar nicht so viel ins Detail gehen, auch für andere, um andere zu schützen. Aber mir ist auf einer Party passiert, dass meine Grenzen überschritten wurden, ohne Konsens und dafür mit Gewalt. Und ja, ich das aber ganz lange einfach gar nicht und auch jetzt gar nicht so richtig irgendwie sagen und in Worte fassen kann.
War dir das denn in dieser Situation oder auch in den Momenten kurz darauf klar, dass dir das passiert ist?
Mir war das super lange gar nicht bewusst, also kein bisschen. Und ich habe auch diese Situation super lange nicht mit meiner Magersucht verknüpft. Also ich weiß noch, als ich in die Klinik gekommen bin, wurde ich auch gefragt in der Maltherapie, ob ich mal meine Ursachen aufmalen könnte. Und ich habe noch so total comic-mäßig, ich habe ein Modemagazin gemalt, weil ich meinte noch so, ja, weil ich immer Models sehe. Dann habe ich, was habe ich noch gemalt? Ein Handy, um soziale Medien irgendwie zu repräsentieren. Und ich habe alles Mögliche gemalt und wenn ich da jetzt drauf gucke, muss ich so ein bisschen lächeln, weil das natürlich eben nur total an der Oberfläche gekratzt hat.
Ja, und so diese Klischees sind, ne, mit denen wir ja gerade schon so ein bisschen aufgeräumt haben, die dir da halt noch nicht klar waren.
Genau, also diese Missverständnisse, die ich am Anfang angesprochen habe, oder die Klischees, die hatte ich auch selber total.
Ja, aber wie auch nicht.
Ja, weil das der Narrativ ist. Und dann habe ich auch mal, das waren so die Gründe, die ich von draußen kannte. Dann dachte ich, ja, dann sind das bestimmt auch meine.
Klar.
Und habe die so für mich übernommen. Und das hat super, super lange gedauert, zu verstehen, warum ich krank geworden bin.
Hat es dann mehrere Therapieformen vielleicht gebraucht, bis du das bemerkt hast? Hat es gewisse Art von Gespräche gebraucht?
Also in der Klinik und auch als ich sie verlassen habe, habe ich nicht einmal das Thema sexualisierte Gewalt angesprochen, weil mir das nicht bewusst war. Erst Jahre später habe ich so im Nebensatz bei meiner Therapeutin irgendwie gesagt, so, ja, und dann war ja diese Situation, wo dann auf dieser Party irgendwie, also ich habe es gar nicht so richtig auf den Punkt bringen können, hat sie mich angeguckt und gesagt, was sie erlebt haben, ist doch aber sexualisierte Gewalt. Und ich war so, nein, nein, nein.
Also bis dahin hatte dein Kopf es vielleicht auch aufgrund der Schwere dessen, was passiert ist, einfach gelöscht?
Gelöscht bzw. Verdrängt. Es gibt einen Begriff, Repression, der wurde geprägt von Sigmund Freud. Und das ist so ein Schutzmechanismus unserer Psyche, um uns vor überwältigenden Erinnerungen oder Emotionen abzuschirmen. Also wir verdrängen bedrohliche oder schmerzhafte Gedanken in unser Unterbewusstsein, wo sie dann, ja, ich sag mal, schlummern. Und das macht ja auch irgendwie absolut Sinn, weil ich meine, wäre ich jeden Morgen mit dieser Erinnerung wach geworden, hätte ich meinen Alltag gar nicht bewältigen können. Das heißt, das ist wirklich so ein Schutzmechanismus, der dann einsetzt und diese Erinnerung ja so ein bisschen, ja, nicht runterspielt, sondern einfach unter die Oberfläche, ne? So zack, zack, weg. Damit man weiterleben kann, existieren kann.
Und auch wenn es dir in den nächsten Sekunden auch noch gar nicht so klar war, was da passiert war in den nächsten Stunden und sich das erst so langsam gesetzt hat.
Ja, und weißt du, was auch irgendwie, was ich bis heute auch, woran ich auch immer noch arbeite, ist so das Thema Beschämung.
Mhm.
Weil ich bin dann auch aus dieser Situation raus und dachte, ja, selbst schuld.
Mhm.
Also ich habe dann wirklich, und ich glaube, das war auch ein Punkt, warum ich darüber nicht gesprochen habe. Und auch heute, ich kriege gerade derbe Gänsehaut. Weil ich immer noch denke so, ja, ich war diejenige mit dem Rock.
Ja.
Und ich war diejenige, die zu viel getrunken hat. Ich habe ihn als Erste angesprochen, also im Vertrauen. Und danach dachte ich, ja. Also ich hab die Schuld wirklich bei mir gesucht.
Diese Narrative von, was hatte sie denn an und wo ist sie denn hergelaufen und mit wem hat sie sich denn umgeben, die sind so tief drin und es tut mir wahnsinnig weh und schmerzt mich sehr zu hören, dass das auch in deiner Geschichte so vorkommt, weil das natürlich, ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, nicht der Fall ist, dass es niemals die Schuld der Person, der das widerfährt, daran hat man keine Mitschuld.
Und wenn ich sage, so am Anfang konnte ich darüber schwer sprechen, was mir geholfen hat, weil in dem Moment musste ich nicht selber sprechen, ist darüber zu lesen. Also ich lese ja sowieso relativ viel und ich hatte so Bücher wie Morgen ist Sex wieder gut, Untenrum frei. Also verschiedene Bücher wie auch noch Das beherrschte Geschlecht, oder das habe ich auch sehr geliebt, oder Sexuelle Revolution. Und da habe ich dann langsam so verstanden, oder ich verstehe es immer noch, es bin nicht ich. Es ist ein System, es sind Strukturen, es ist falsch.
Ja, es sind ganz perfide Strukturen, die ja auch darauf angelegt sind, dass es eben beim Opfer bleibt.
Ja. Und deswegen ist mir aber auch diese Folge so super wichtig, weil, also, das ist jetzt so meine Geschichte, aber ich habe in der Klinik so viele heftige Geschichten gehört von den anderen Betroffenen. Und da ging es nie darum, dass jemand gesagt hat, oh, ich möchte aussehen wie ein Model.
Du hast ja gerade den Punkt des Lesens angesprochen, dass man sich natürlich in allem, was man liest, sei es jetzt ein Artikel oder ein Podcast hören oder ein Buch, auch Romane oder auch fiktive Geschichten, ja auch ein Stück weit wahrscheinlich immer sich selbst mitnimmt und dann so ein bisschen Teile in sich projiziert und mit sich reflektiert zusammen. Wir versuchen ja schon immer, seit Jahren einen Buchclub zu gründen, in einer Regelmäßigkeit auszuführen, die uns nie gelungen ist. Vielleicht können wir uns das hier heute mal versprechen später. Aber wir haben ja über die schönste Version gemeinsam gesprochen, wo ja auch eben ein Roman, der glaube ich dieses Jahr erschienen ist, sehr viel besprochen wurde und wo dieses Erwachsenwerden von jungen Mädchen und irgendwann sind sie dann junge Frauen in der Geschichte so nachgezeichnet wird, wo das einfach zuhauf passiert und dann ja vielleicht auch einsetzt dieses, ich bin eben nicht alleine und da sind so viele andere und ich bin nicht schuld.
Ja, das Buch werde ich auf jeden Fall auch gleich nochmal als meinen Tipp zum Ende mitgeben.
Sehr gut, ja.
Das finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich meine, wir haben ja am Anfang von deiner Oma gehört und wenn sie dann fragt, warum, ist das ja so vielschichtig und so schwer zu beantworten. Aber wäre das jetzt die Antwort? Haben wir die jetzt gerade damit erfunden?
Also die Antwort ist auf jeden Fall, es gibt nicht die eine Antwort, aber ich glaube, würde meine Oma, würde ich jetzt zurückreisen ins Jahr 2015 und ich hätte das Wissen, was ich jetzt schon habe und Oma würde in der Küche weinen, dann würde ich zu ihr gehen und sagen, Oma, ich kann nicht essen, weil das mein Schutz ist. Weil ich möchte, dass nichts vermeintlich Weibliches an mir ist, dass mich jemals wieder jemand anfasst. Und dann sind da aber auch noch ganz viele andere Faktoren. Und vielleicht würde ich das Puzzle auspacken und mich mit ihr hinsetzen und wir puzzeln zusammen. Und dann würde ich sie einfach in den Arm nehmen und sagen, ich hab dich lieb.
Hast du auch den Zugang dazu zurückgefunden, wieder weiblich zu sein?
Also ich bin mit meiner Weiblichkeit immer noch oder dem vermeintlich weiblichen Aussehen immer noch ein bisschen am Hadern. Ich habe aber zum Beispiel, also meine Form, um damit auch noch so ein bisschen wieder mehr zu mir und zu meinem Frausein zu finden. Ich habe zum Beispiel ein Tattoo, ein Underboob-Tattoo, und zwar die Lotusblume. Und die können sogar im tiefsten Modder und in den dunkelsten Ecken wachsen und aufblühen. Und für mich ist das so, also ich finde, weil ich ja früher, wie gesagt, habe so keine Brüste haben wollte, da jetzt ein Tattoo zu platzieren, war für mich schon mal irgendwie so ein Symbol an mich selbst. Und dann auch noch diese Lotusblüte, die sagst, ey, egal was du durchlebt hast, du kannst aufblühen. Und das ist auch so die Message an mich und meinen Körper, du kannst aufblühen.
Der Body Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen.
Und jetzt möchte ich einmal abschließend noch das Buch, was du gerade schon angesprochen hast, die schönste Version, in meinem Body Book Club als das Buch wählen oder empfehlen, was ich auf jeden Fall auch sehr geliebt habe. Also es ist ein absoluter Sog. Es ist total brutal, aber auch irgendwie brutal ehrlich, realistisch und manchmal war es vielleicht auch ein bisschen doll, aber dann dachte ich, ja, es braucht auch gerade dieses dolle Anina-Nickname mir. Und weil eben unser Leben so komplex ist und ja, es passieren so viele Sachen. Manchmal dachte ich, nee, jetzt warum denn jetzt nochmal so ein Twist und So, aber ja, es braucht es. Es braucht dieses viele. Und deswegen ist das mein absoluter Tipp jetzt nochmal. Die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Ach so, worum es geht vielleicht nochmal ganz kurz, ne? Um Jella und Yannick, die ein Paar sind und auch irgendwie so die erste große Liebe, bis es dann kippt. Und wir sitzen zusammen mit Jella in ihrem Kinderzimmer und sie geht eigentlich durch, wie sie an diesen Punkt gekommen ist. Und der Punkt, der ist auch gleich am Anfang von dem ganzen Buch, das ist, wo sich Yannicks Hände um ihren Hals legen. Anina, danke, dass wir zusammen diese Folge aufnehmen konnten.
Ich hoffe, danke für die Einladung, danke für dein Vertrauen. Also ich habe mich vorher schon gefreut, aber ja, jetzt bin ich noch mehr geehrt, dass du mich genau für dieses Thema eingeladen hast.
Ich bin auch sehr, sehr happy und ich wünsche jetzt allen draußen ein wundervolles Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da werdet ihr mich direkt wieder hören. Und zwar an Neujahr, am 1.1. kommt die nächste Episode raus. Da geht es um unseren Darm. Und bei der Podcast-Folge, bei der Aufnahme schon, musste ich doch einige Male sehr lachen, weil, ein Fäkalhumor finde ich herrlich. Deswegen freut euch auf die nächste Folge. Und wenn ihr mir jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, abonniert ihr sehr, sehr gerne diesen Podcast, lasst mir eine Bewertung hier oder ihr schickt mir Feedback auf Instagram. Da heiße ich I am Tabea Sophia. Merry Christmas and Happy New Year.
Das bist du.
Also es ist definitiv nicht der gleiche Blondton. Hier sind gerade schockierte Menschen mit uns im Studio, die Tabea umgehend gegoogelt haben.
Und Ole, der Producer, ist mit im Raum und hat gerade tatsächlich nebenbei gegoogelt und er kann es nicht fassen. Sein Blick ist gerade, ich lieb's.
Also er sitzt noch, aber er wird zunehmend blasser.
Ja, das bin ich.